Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Racial Profiling, also Personenkontrollen der Polizei schlicht aufgrund äußerer Merkmale und ohne Anlass, sind rassistisch und verboten. Dennoch, es gibt immer wieder Berichte von Betroffenen. Eine geplante Studie darüber hat Innenminister Horst Seehofer von der CSU jetzt abgesagt und wird davon unter anderem von der Opposition scharf kritisiert, unter anderem von Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen und selbst Polizistin. Vor der Sendung habe ich Frau Mihalic interviewt. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Natürlich auch heute wieder eine Sendung mit Corona-Bezug. Einige Bundesländer wollten an der Maskenpflicht rütteln, allen voran Mecklenburg-Vorpommern. Dafür hagelte es von allen möglichen Seiten Kritik. Nun haben die Gesundheitsminister der Länder entschieden, Masken beim Einkaufen bleiben Pflicht. Die Details gleich. Außerdem Thema dieser Sendung: Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist in die Kritik geraten. Sie habe das Neutralitätsgebot als Kommissionschefin verletzt, als sie Wahlwerbung für die konservative kroatische Partei HDZ gemacht hatte. Über die Hintergründe berichten wir im zweiten Teil dieser Sendung. Zunächst aber nach Berlin. Das sogenannte Racial Profiling ist in Deutschland verboten und dennoch berichten regelmäßig Menschen mit dunkler Haut, sie würden häufiger als andere ohne erkennbaren Anlass von der Polizei kontrolliert. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nun angekündigt, eine geplante Untersuchung zu rassistischen Polizeikontrollen wird es doch nicht geben, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Von der Opposition kommt scharfe Kritik. Gudula Geuter fasst aus Berlin zusammen.
Die Diskussion über Diskriminierung durch die Polizei bleibt gespalten. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte noch von latentem Rassismus bei den Ordnungshütern gesprochen. Eine Aussage, für die sie Schelte auch aus den eigenen Reihen bekommen hatte und die sie dann relativierte. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ging genau andersherum in die Vollen.
Ich habe keine Veranlassung, davon auszugehen, dass in Deutschland Polizistinnen oder Polizisten aus rassistischen Gründen Personen kontrollieren. Wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, dass wir ein Problem haben, vor allem mit Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten.
Meinung steht gegen Meinung, Zahlen gegen Zahlen. Geht man nach den Angaben der Bundespolizei, dann gab es in den vergangenen 8 Jahren ganze 25 Rassismusverdachtsfälle, von denen 16 sogar noch auf Meldungen aus den eigenen Reihen beruhten. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, kurz ECRI, macht eine andere Rechnung auf. 34% der Befragten schwarzafrikanischer Abstammung hätten in einer jüngeren Studie erklärt, in den 5 Jahren vor der Umfrage von der Polizei angehalten worden zu sein. 14% glaubten, dies sei aufgrund ihres Status als Migrant oder der ethnischen Abstammung geschehen. ECRI zeigt sich deshalb besorgt. Klarheit könnte eine Untersuchung über polizeiliches Handeln bringen. Eben die empfiehlt ECRI. Das Bundesinnenministerium beriet anfangs mit den Kollegen im Justizressort über Kriterien. Inzwischen ist das Projekt mindestens vorläufig vom Tisch. Und das, obwohl Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt:
Wir alle in der Bundesregierung lehnen Racial Profiling, darum geht es ja, ab. Also lehnen ab einen Grundverdacht gegen Menschen wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer ethnischen Herkunft.
Das betont auch der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Horst Seehofer hatte zu Protokoll geben lassen, dass er für die Studie keinen Bedarf sehe, weil Racial Profiling ohnehin verboten sei. Ministeriumssprecher Steve Alter verwies auf andere Maßnahmen, die Bund und Länder vereinbart hätten.
Ich will daran erinnern, dass die Sicherheitsbehörden gestärkt wurden, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz gestärkt wurde, personell gestärkt wurde. Und es gibt eine Zentralstelle, die eingerichtet wurde, die eben gerade diesen Auftrag hat, ausdrücklich nicht nur innerhalb der Polizei, sondern des gesamten öffentlichen Dienstes zu schauen, ob extremistische oder rassistische Tendenzen erkennbar sind.
Das solle umgesetzt werden, bevor neue Maßnahmen implementiert würden. Dabei geht es beim Racial Profiling um die polizeiliche Berücksichtigung von Merkmalen wie etwa Hautfarbe, Sprache, Religion, und zwar ohne objektive und vernünftige Begründung. Gibt es also eine solche Begründung, die dazu führt, dass dunkelhäutigere Menschen öfter betroffen sind, und sei es auch in bestimmten Situationen, wie an ganz bestimmten Kriminalitätsschwerpunkten oder auch an der Grenze? Zu Kontrollen allgemein, sagt Paul Ziemiak.
Das ist kriminalistische Erfahrungen, die zu einer zum Beispiel Personenkontrolle führen.
Bundesjustizministerin Lamprecht will noch einmal mit Horst Seehofer reden.
Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden unter einen Generalverdacht zu stellen, sondern es geht darum, einfach Sachstand zu ermitteln.
Innenminister Horst Seehofer sagt eine Studie zum Racial Profiling bei der Polizei ab. Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Am Telefon ist Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen und für dieses Gespräch besonders hervorzuheben, selbst Polizistin. Guten Abend, Frau Mihalic.
Guten Abend.
Irrt Horst Seehofer?
Ja, ich würde sagen, er irrt auf jeden Fall. Zumindest muss man sich fragen, was er mit dieser Absage eigentlich bezweckt. Jedenfalls scheint es ihm mit dieser Absage nicht darum zu gehen, seine Politik auf wissenschaftliche Fakten zu gründen. Und das finde ich halt eben sehr bedauerlich.
Der Innenminister argumentiert, Racial Profiling sei in Deutschland verboten, also die Studie unnötig.
Naja, ich sag mal, mit der Begründung können Sie auch die polizeiliche Kriminalstatistik einstampfen. Ja, wenn Sie sagen, Straftaten sind verboten, also müssen wir sie nicht erfassen. Trotzdem werden sie begangen, ja, von vielen Menschen auf dieser Welt. Und nur weil Racial Profiling verboten ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in welchem Ausmaß passiert es? Sind rassistische Motive dafür verantwortlich, dass Racial Profiling vorkommt, oder sind es vielleicht auch unsere Gesetze, die dazu führen, dass bestimmte Kontrollen eine rassistische Wirkung entfalten? Und über diese Fragen könnte uns eine Studie natürlich Antworten liefern.
Das Innenministerium hat schon reagiert auf die Kritik, dass Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und eben Rassismus schon eingeleitet worden seien und dass man die jetzt erstmal abwarten müsse.
Ja, aber das finde ich jetzt wiederum interessant, weil wenn es angeblich weder Rassismus noch Rechtsextremismus gibt, wie Horst Seehofer ja jetzt auch die Absage dieser Studie begründet, dann frage ich mich, welche Maßnahmen denn da eingeleitet werden. Also ich kann das alles überhaupt nicht glauben und noch weniger nachvollziehen. Also wir diskutieren seit Wochen über das Thema Rassismus innerhalb der Polizeibehörden. Ich war immer eine derjenigen, die gesagt haben, wir dürfen nicht pauschal von einem strukturellen Rassismus ausgehen. Wir dürfen aber auch nicht verharmlosen in die Richtung, dass wir sagen, das sind alles nur bedauerliche Einzelfälle, sondern wir müssen es endlich mal genau wissen. Wir brauchen tatsächlich mal belastbare Zahlen, gerade auch im Interesse all derjenigen, die wirklich jeden Tag tadellos bei der Polizei ihren Dienst versehen.
Die Bundespolizei hat Zahlen veröffentlicht und da klingt das relativ wenig. 25 Verdachtsfälle rassistischer Diskriminierung in den vergangenen 8 Jahren. Viel klingt anders.
Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das ist allerdings auch nur das, was man sieht. Ja, also das haben Sie ja auch, wenn Sie über andere Straftaten zum Beispiel sprechen. In den Statistiken wird ja auch nur das ja festgehalten oder aktenkundig, was auch zur Anzeige gebracht wird. Und bei diesen Fällen, die die Bundespolizei dokumentiert, handelt es sich ja auch nur um die Fälle, über die sich tatsächlich Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei beschwert haben. Also da reden wir über das sogenannte Hellfeld. Was uns allerdings interessieren muss, auch in der Politik, ist natürlich das sogenannte Dunkelfeld. Also wie weit verbreitet sind zum Beispiel rassistisch wirkende Kontrollen, die bei Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt werden? Und vor allen Dingen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was steckt da eigentlich hinter? Ist es wirklich Rassismus? Also handeln Polizistinnen und Polizisten so aus rassistischen Motiven? Oder sind es Vorschriften, sind es Gesetze, sind es bestimmte Anordnungen, die eine rassistische Wirkung entfalten, die vielleicht überhaupt gar nicht beabsichtigt ist? All das wäre für uns in der Politik wirklich wichtig, das mal genauer in Erfahrung zu bringen, um halt eben auch entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können.
Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der hat das Ganze ein bisschen umgedreht und hat gesagt, das Problem sei vielmehr die Gewalt gegen die Polizisten. Er hat da wahrscheinlich auch an Stuttgart gedacht. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass durch so eine Studie eine gesamte Gruppe stigmatisiert wird?
Nein, ganz im Gegenteil. Also das ist doch gerade im Interesse der Polizei, wenn es darum geht, einen professionellen Umgang auch mit dem eigenen Verhalten zu dokumentieren. Also wir müssen doch gerade im Interesse der vielen Polizistinnen und Polizisten, die wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung stehen, gerade in deren Interesse müssen wir doch handeln und versuchen, diese Dinge genauer in Erfahrung zu bringen. Denn im Moment haben wir doch die Situation, dass die einen halt eben sagen, solche Studien stellen eine ganze Gruppe, also in dem Fall die Polizei, unter Generalverdacht, während halt eben die anderen sagen, dass wir da strukturelle Probleme hätten. Und wir sagen halt, wir müssen es endlich mal genau wissen. Wir müssen das wirklich mal fundiert in Erfahrung bringen mit soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nur dann können wir auch die Debatte konstruktiv weiterführen. Und das ist selbstverständlich auch im Interesse der Polizei. Diese Forderung erheben ja auch nicht nur wir, sondern auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter genau aus diesem Grund.
Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was Racial Profiling eigentlich bedeutet, davon spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass kontrolliert werden. Sie selbst als Polizistin. Wenn wir annehmen, eine ganz bestimmte Gruppe, egal ob die jetzt weiß, braun, gelb oder wie auch immer aussehen, tritt bei bestimmten Straftaten in Erscheinung. Da muss die Polizei doch eingreifen und wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Unschuldigen erwischen, oder?
Das ist richtig und das ist auch in der Praxis sozusagen an der Tagesordnung. Und dagegen ist auch prinzipiell nichts einzuwenden, wenn ich zum Beispiel die Erkenntnis habe, dass zum Beispiel schwarze Menschen in einer bestimmten Gegend mit Drogen handeln.
Görlitzer Park in Berlin.
Zum Beispiel ist so ein prominentes Beispiel, was immer gerne genannt wird. Ja, dann ist es selbstverständlich auch legitim, wenn dann die Polizei dort schwarze Menschen kontrolliert, wenn sie den Verdacht hat, dass dort halt eben mit Drogen aus dieser Personengruppe herausgehandelt wird. Und das ist dann auch kein verbotenes Racial Profiling. Verbotenes Racial Profiling liegt halt eben dann vor, wenn ich überhaupt gar keine anlassbezogenen Bezugspunkte habe, zum Beispiel was den Verdacht einer Straftat angeht, wenn halt eben besondere Lageerkenntnisse, wie wir das im Fall Görlitzer Park haben, eben nicht vorliegen und ich trotzdem vorwiegend Menschen dunkler Hautfarbe kontrolliere, dann ist es eben nicht legitim und dann ist es auch von den gesetzlichen Grundlagen her nicht gedeckt. Aber wir haben diese Problematiken halt eben immer wieder. Das wird uns in regelmäßigen Abständen berichtet. Diese Fälle gibt es, die lassen sich auch nicht bestreiten. Und die bestreitet auch niemand heute, dass es das nicht gibt. Ja, und deswegen müssen wir halt eben tatsächlich über das Ausmaß sprechen.
Wie ist eine Studie in der Lage, darüber Klarheit ans Licht zu bringen?
Nun, jetzt bin ich keine Wissenschaftlerin, die sich mit solchen Studien in der Praxis beschäftigt, aber es sind ja auch in der Vergangenheit schon wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt worden, was zum Beispiel politische Einstellungsmuster von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten angeht. Die Zahlen sind allerdings schon 20 bis 30 Jahre alt. Also das heißt nicht, dass es so etwas nicht gibt. Solche Studien lassen sich durchführen und es gab auch schon Anfragen von Universitäten bei Innenministerien in manchen Bundesländern, solche Studien zum Thema Racial Profiling durchzuführen. Und ich gehe doch davon aus, dass die Wissenschaftler schon eine konkrete Vorstellung davon haben, wie man das ermitteln kann. Das Problem ist allerdings, dass die Innenministerien sich nur sehr, sehr selten öffnen für polizeiliche Forschung. Und das ist halt eben sehr bedauerlich, weil wirklich in diesem Feld Deutschland wirklich ganz, ganz weit hinten ansteht. Also die Studien im Bereich der Polizeiforschung, die es hier gibt, die sind alle schon sehr, sehr alt oder können halt eben immer nur einen kleinen Ausschnitt umreißen. Und da würde ich mir doch eine größere Offenheit von den Innenministerien wünschen.
Irene Mihalic von den Grünen und selbst Polizistin. Vielen Dank.
Sehr gern.
Der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern ist gleichzeitig der Gesundheitsminister des Landes im Nordosten der Republik. Harry Glawe heißt der Mann, er ist in der CDU und er hat am Wochenende für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Glawe hatte angeregt, die geltende Maskenpflicht wieder aufzuheben. Es gab Kritik von allen Seiten, vorneweg von Glawes Parteifreunden, unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vera Wolfskämpf berichtet.
Soweit wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak würden vielleicht nicht alle gehen.
Masken tragen ist sexy.
Aber dass Masken ein wichtiger Schutz in der Corona-Pandemie sind, darüber herrscht weitgehend Einigkeit in der Bundespolitik. Auch in der CDU-Spitze, wie Ziemiak erklärt.
Diese Maske schützt andere. Es geht nicht nur darum, was einen selbst belastet, sondern es geht auch im gesellschaftlichen Zusammenhalt darum, dass man auf andere Acht gibt. Und ich finde, ganz ehrlich, es ist nicht zu viel verlangt. Wir haben die Krise noch nicht überstanden.
Dennoch fordert AfD-Chef Tino Chrupalla, die Maskenpflicht abzuschaffen. Sie sei eine Gefahr für den Einzelhandel, weil viele Menschen ungern mit Masken einkaufen und deshalb lieber im Internet bestellen würden. Masken nur freiwillig tragen, Gebot statt Pflicht, solche Wünsche werden beim Einzelhandel laut. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe von der CDU sprach sich für eine Lockerung aus. Erst war vereinzelt Zustimmung zu hören, aber nun haben sich die Bundesländer doch einstimmig dagegen gestellt. Die Gesundheitsminister und Ministerinnen haben in einer Schalte am Nachmittag vereinbart, die Maskenpflicht gelte auch im Einzelhandel wie bisher. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU bekräftigt:
Wir sind der festen Überzeugung, die Maske ist eines der wenigen Instrumente, die gegen Corona helfen können. Die Maske jetzt abzuschaffen, würde nicht nur ein Gefühl der großen Unsicherheit neu beleben, es könnte tatsächlich auch die Infektionsraten steigen lassen.
Das macht auch der niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann von der SPD Sorgen.
Und immer da, wo Abstände und Hygiene nicht eingehalten werden, schlägt das Virus schonungslos zu. Und eine Mund-Nasen-Bedeckung ist immer da erforderlich, wo Abstände nicht eingehalten werden können.
Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist weiterhin für die Maskenpflicht. Das sei gerade jetzt in der Sommerferienzeit wichtig, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Denn auch Regionen mit geringen Fallzahlen bekämen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes. Die Ungeduld und den Wunsch nach Normalität versteht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Aber der Schutz geht für ihn vor. In Geschäften, Bussen und Bahnen heißt es also weiter, die Maske bleibt auf. Vielleicht nicht immer sexy, aber doch, wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans es ausdrückt, eine zumutbare Zumutung.
Vera Wolfskämpf berichtete an dieser Stelle einen Hinweis. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Silke Hasselmann verpasst haben, Blick ins Internet unter deutschlandfunk.de oder dlf.de finden Sie ihn zum Nachhören. Ein Thema, das in den vergangenen Wochen und Monaten ein wenig in den Hintergrund getreten war, ist die Frage, wer nun im Dezember zum Kanzlerkandidat der Union bestimmt werden soll. Nun hat Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, die Debatte am Wochenende wieder in Gang gebracht, um sie dann heute gleich wieder abzuwürgen. Über das Hin und Her berichtet aus München Michael Watzke.
Für uns ist ganz klar, wir führen jetzt keine Personaldebatten.
Sagt CSU-Chef Markus Söder nur einen Tag, nachdem er in eben diese Personaldebatte ordentlich Benzin gegossen hatte. Heute trat Söder als Feuerwehrmann auf, der die selbstgeschürten Flammen tatkräftig austritt.
Ich glaube, es ist nicht die Zeit, um über Kandidaturen Einzelner zu reden im Moment, sondern dass wir uns um das Wohl vieler kümmern und nicht nur um die Karrieren Einzelner.
Aber warum dann gestern ausgerechnet im Berliner Tagesspiegel die Ansage, ein Kanzlerkandidat der Union müsse Krise können?
Ich führe die Debatte ja nicht, es wird ja ständig über mich geredet, also und zwar von allen. Und ich freue mich auch drüber.
Also doch Interesse an der Kanzlerkandidatur, wird Söder heute Vormittag in München vor der CSU-Vorstandssitzung gefragt.
Mein Platz, das habe ich jetzt 100-fach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern.
Jetzt gerade schon. In ein paar Monaten kann das vielleicht anders aussehen. Der bayerische Ministerpräsident genießt das Katz-und-Maus-Spiel. Der Politikberater Michael Spreng sagte heute Mittag im Deutschlandfunk, Söders Interview über die Krisenfestigkeit möglicher Kanzlerkandidaten habe nur einen Zweck verfolgt.
Damit hat er im Grunde den Kreis der Kanzlerkandidaten auf einen eingeschränkt, nämlich sich. Röttgen und Merz können, weil sie kein Amt haben, im Augenblick keine Krise meistern. Dass Laschet es nicht kann, hat Herr Söder mehrmals direkt und indirekt zu erkennen gegeben. Also bleibt nur Söder übrig. Also das war eine wirklich spannende Äußerung.
Auf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angesprochen, gab sich Söder heute bei der Pressekonferenz in München gönnerhaft.
Ich finde auch, dass Armin Laschet das jetzt in NRW von außen betrachtet sehr, sehr stabil und sehr stringent gemacht hat. Und man sieht die Zahlen, wie jetzt NRW runtergehen. Das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis. Jeder leistet da seinen Beitrag. Das tun wir auch. Alles Top-Kandidaten bei der CDU.
Das werden Laschet, Merz und Röttgen gern hören. Zumal Söder das CDU-Trio nebenbei zu einem Quartett erweiterte.
Dass ich Jens Spahn schätze, das wissen Sie. Dass ich viel von ihm halte, auch. Und man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, um sich gegenseitig zu schätzen und zu respektieren. Aber er gehört sicherlich zu den großen Hoffnungsträgern, die die CDU hat. Aber die CDU hat viele Hoffnungsträger.
Der größte Leistungsträger der CDU ist laut Markus Söder aber Kanzlerin Merkel, die Söder nächste Woche zur bayerischen Kabinettssitzung auf Schloss Herrenchiemsee einlädt, inklusive gemeinsamer Boots- und Kutschenfahrt. Merkel, so Söder, sei nicht erst seit der Corona-Pandemie die Krisenmanagerin schlechthin. Davon profitiere auch die CDU.
Die hohen Umfragewerte jetzt sind prioritäre Bundeskanzlerin geschuldet. Und deswegen wird es auch nicht so sein, dass wir dann praktisch von selbst im nächsten Jahr, wenn dann eine Bundestagswahl ansteht, Umfragewerte der Kanzlerin übernehmen können als Umfragewerte der Union oder von jedem Einzelnen.
Es sei denn, man stelle den beliebtesten Unionspolitiker als Kanzlerkandidat auf, Markus Söder. Das sagt Söder natürlich nicht. Wer will, kann es zwischen den Zeilen lesen. Auch wenn Söder am Ende der Pressekonferenz nochmal pflichtschuldig feststellt:
Und mein Platz ist in Bayern.
Michael Watzke berichtete aus Bayern. Einer, der sehr gerne Kanzlerkandidat der Union werden würde, ist Armin Laschet, Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. In seinem Bundesland hat das Oberverwaltungsgericht Münster nun die strengen Corona-Auflagen im Kreis Gütersloh gekippt. Die Einschränkungen waren nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönjes von der Landesregierung verfügt worden. Tim Belke berichtet.
In den Augen der Richter am Oberverwaltungsgericht Münster ist die Corona-Regionalverordnung für den gesamten Kreis Gütersloh nicht mehr mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung zu vereinbaren. Geklagt hatte ein Unternehmer aus Oelde im benachbarten Kreis Warendorf, der auch Geschäfte im Kreis Gütersloh betreibt. Und zwar unter anderem in den Städten Schlosshold, Stukenbrock und Versmold, wo es nur eine Handvoll Corona-Fälle gibt. Das Gericht gab dem Mann recht, dass eine differenziertere Regelung möglich und erforderlich gewesen wäre. Gütersloh Landrat Sven-Georg Adenauer freute sich über das Urteil.
Ich hatte damit gerechnet, eigentlich am letzten Freitag schon, dass es eine Entscheidung gibt für einige Kommunen im Kreis. Wenn das jetzt für den gesamten Kreis ist, freue ich mich natürlich riesig. Das zeigt, dass unsere Bemühungen, unsere Maßnahmen auch richtig waren.
Seit dem Vormittag hatte der Landrat mit Bezirksregierung, Unternehmensvertretern und Experten über eine Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs beraten. Der Landrat und Regierungspräsidentin Judith Pirscher sprachen im Anschluss von konstruktiven Gesprächen.
Morgen finden erste Begehungen statt und die lassen uns hoffen, dass wir das gemeinsam wieder in Gang kriegen.
Und wir werden wirklich auf alles achten, damit sichergestellt ist, so wie ich es immer gesagt habe, dass der Betrieb erst dann wieder anfängt, wenn keine Gefahr von ihm ausgeht.
Landrat Adenauer, der in den vergangenen Wochen die Zusammenarbeit des Unternehmens Tönnies mit den Behörden kritisiert hatte, bekräftigte, dass Tönnies nun kooperiere.
Man hat der Firma auch angemerkt, dass sie verstanden hat, dass es die Behörden sind, die den Takt angeben und nicht die Firma. Dass viele Hausaufgaben noch zu machen hat, insbesondere im Bereich der Belüftung.
Die hatte möglicherweise zur schnellen Verbreitung des Coronavirus im Schlachtbetrieb beigetragen. Hier gäbe es noch technische Fragen, die einer schnellen Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs im Wege stehen. Genau das forderten aber knapp 100 Landwirte aus der Region am Mittag. Mit Treckern fuhren sie vor dem Gütersloher Kreishaus vor und appellierten daran, auch das Tierwohl zu bedenken. Wenn die Schweine immer dicker würden, hätten sie zu wenig Platz im Stall. Für dieses Problem brauche es schnelle Lösungen, so die Bauern. Doch einer allzu schnellen Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs erteilte Landrat Sven-Georg Adenauer eine Absage.
Es kann nicht sein, dass der Betrieb, ich sag mal, morgen wieder an den Start geht und dieselben Probleme tauchen wieder auf und der Kreis Gütersloh ist dann möglicherweise in 3 Tagen wieder in einem noch schärferen Lockdown.
Höchste Priorität habe die Sicherheit vor Ansteckungen. Das machte der Landrat auch noch einmal den Bauern deutlich.
Der Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh bleibt auch weiterhin geschlossen, Tim Belke berichtete. Auch dieses Thema war Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Falls Sie den Kommentar von Moritz Küpper verpasst haben, lohnt der Blick ins Internet dlf.de oder deutschlandfunk.de. Dort können Sie den Kommentar nachlesen und nachhören. Es ist 23.32 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die Bundeswehr soll mit Drohnen ausgestattet werden, die schießen können. Das empfiehlt das Verteidigungsministerium. Kai Küstner.
Sie sind die fliegenden Spione der Bundeswehr. Seit langem setzen die Deutschen etwa bei ihren Auslandsmissionen wie in Afghanistan oder Mali Drohnen zur Aufklärung ein. Nur die Frage, sollen diese unbemannten Flugobjekte nicht wie bisher nur ausspähen, sondern im Ernstfall auch schießen können, sorgte auch innerhalb der Bundesregierung für heftige Debatten. Nun sagen das CDU-geführte Verteidigungsministerium und die Bundeswehr ganz klar, ja, Deutschland sollte Kampfdrohnen anschaffen. Bewaffnete Drohnen erhöhen nicht nur die Sicherheit und Reaktionsfähigkeit unserer eigenen Kräfte und die unserer Partner im Einsatz, heißt es wörtlich in einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Und weiter, sie können auch signifikant zum Schutz der Zivilbevölkerung und ziviler Einrichtungen vor Ort beitragen. Für den Koalitionspartner SPD ist die Entscheidung damit noch lange nicht gefallen. Man sehe weiteren Beratungsbedarf, heißt es aus der Partei. Fürsprecher sehen in bewaffneten Drohnen eine Art fliegende Lebensversicherung für deutsche Soldaten. Man könne mit ihrer Hilfe Angreifer zielgenauer und schneller ausschalten. Kritiker hingegen meinen, sie würden die Hemmschwelle für den Einsatz tödlicher Waffen senken.
Nach der Panne bei der neuen Straßenverkehrsordnung will Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU eine schnelle bundeseinheitliche Regelung. Thorsten Huhn.
Im Streit um schärfere Strafen für Raser auf den Straßen hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, eine Rückkehr zu den alten Vorschriften gefordert. Die überzogenen Fahrverbote, so Scheuer wörtlich, müssten weg. Er wolle eine klare, faire und zügige Lösung und eine Korrektur der Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung. Die neuen verschärften Strafen für das Schnellfahren gelten eigentlich seit April. Das Bundesverkehrsministerium hat aber nach eigenen Angaben erst jetzt einen Formfehler in dem Gesetzestext entdeckt. Der soll nun korrigiert werden und gleichzeitig will Scheuer die Strafverschärfung zurücknehmen. Scheuer reagiert damit auf Proteste von Autofahrern. Die neuen Fahrverbotsregeln waren auch nicht Teil des ursprünglichen Verordnungsentwurfs Scheuers, sondern wurden von den Ländern im Bundesrat später hinzugefügt. Was nun mit den Temposündern passiert, deren Fälle bereits entsprechend den Regeln des neuen Bußgeldkatalogs geahndet wurden, ist noch offen. Es werde an einer bundeseinheitlichen Lösung in dieser Frage gearbeitet, heißt es aus dem Verkehrsministerium.
Blick nach Frankreich. Nach dem Premier hat Frankreichs Präsident Macron nun auch sein neues Kabinett präsentiert. Einige neue Gesichter sind dabei. Martin Bohne.
Die Wahl des politischen Leichtgewichts Castex als Regierungschef war eine handfeste Überraschung. Die neue Regierungsmannschaft atmet eher personelle Kontinuität. Bruno Le Maire behält den Schlüsselposten des Wirtschafts- und Finanzministers und Jean-Yves Le Drian bleibt Außenminister. Mit Spannung erwartet wurde die Besetzung des Umweltministeriums. Die erstarkten Grünen hatten im Vorfeld abgewunken, nun konnte Macron mit der ehemaligen Staatssekretärin Barbara Pompili wenigstens eine ehemalige Grüne gewinnen. Erwartungsgemäß muss Innenminister Castaner das Kabinett verlassen. Er stand nach etlichen Fällen von Polizeigewalt stark in der Kritik. Nachfolger wird der bisherige Haushaltsminister Gérald Darmanin. Präsident Macron wollte eine Regierungsumbildung, um einen politischen Neustart nach der Wahlniederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen und nach den Massenprotesten gegen seine Reformpolitik zu markieren. Frische Gesichter, neue Talente und Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund hatte er versprochen. Das ist nur sehr bedingt gelungen. Beobachter gehen davon aus, dass Macron in den letzten beiden Amtsjahren nun die Regierungspolitik noch unmittelbarer kontrollieren wird.
Zwei Vereine, ein Platz im Rückspiel der Relegation haben Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim um den letzten freien Spot in der Fußball-Bundesliga gekämpft. Wie es ausging, Julia Metzner.
Dieses Lächeln hat man bei Bremens Trainer Florian Kohfeldt schon lange nicht mehr gesehen. Leere Blicke dagegen nach Abpfiff bei den Heidenheimern. Dank der Auswärtstorregel reicht Werder ein 2:2 zum Klassenerhalt. Schon in der dritten Minute ging Bremen nach Eigentor von Teuerkauf in Führung. Heidenheim wurde zu spät gefährlich und konnte nur kurz hoffen. Nach dem Ausgleich durch Kleindienst in der 85. Minute. In der Nachspielzeit sorgte Augustinsson mit dem 2:1 für die Entscheidung. Per Foulelfmeter glich Kleindienst zwar noch einmal aus, das 2:2 war aber zu wenig für Heidenheim für die Sensation. Für Bremen bedeutet es die Last-Minute-Rettung und den Klassenerhalt.
Wir kommen zur Börse. Wie es auf dem Frankfurter Parkett aussah, weiß Sebastian Schreiber.
Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Corona-Krise hat deutliche Spuren hinterlassen. Ein Umsatzminus von 10,7% steht zu Buche. Eine Prognose für das Jahr 2020 sei weiter nicht möglich, hieß es von Beiersdorf. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise seien nicht abschätzbar. Im DAX gehörte der Hamburger Konzern nach diesen Nachrichten zu den Verlierern mit einem Minus von fast 2%. Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten heute vor allem die Banken. Spitzenreiter im DAX war die Deutsche Bank mit einem Plus von 3,9%. Finanzchef Moltke sagte der Financial Times, die Deutsche Bank sei trotz der Corona-Krise weiter auf Kurs zu ihren Sparzielen in diesem Jahr, aber auch bis zum Ende des Jahres 2022. Ordentlich zulegen konnte heute auch die Commerzbank. Der Konzern steht vor einem personellen Umbruch. Nachdem Vorstandschef Zielke und Aufsichtsratschef Schmidtmann ihren Rücktritt angekündigt haben, gehen Analysten davon aus, dass der Umbau der angeschlagenen Commerzbank nun schneller und drastischer vorangeht. Die Anleger gutieren das. Commerzbankpapiere legten im MDAX 7,5% zu. Insgesamt war es ein gelungener Wochenstart für den deutschen Aktienindex. Das Börsenbarometer kletterte auf einen Stand von 12.733 Punkten, ein Plus von 1,6%. Für gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt sorgten Vorgaben aus den USA und Asien, aber auch Konjunkturdaten, die sich nun zunehmend aufhellen.
In Deutschland haben Bundestag und Bundesrat gerade ein Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet beschlossen. Sprich, für soziale Netzwerke wie Facebook und oder Twitter gibt es nun weitreichende Pflichten. Sie müssen Posts mit Neonazi-Propaganda, Volksverhetzung oder Mord- und Vergewaltigungsdrohungen nicht mehr nur löschen, sondern dem Bundeskriminalamt melden. Um die Täter schnell zu identifizieren, müssen sie auch IP-Adressen weitergeben. Was aber tun gegen Hass und Hetze auf europäischer Ebene? Die EU-Staaten suchen nach einer gemeinsamen Linie. Nun wollen sie Online-Riesen wie eben genannte Facebook und Twitter stärker in die Pflicht nehmen. Die Justizminister der Länder haben sich beraten. Paul Vorreiter mit den Einzelheiten.
Fake News, Verschwörungserzählungen und Desinformation hat es zwar schon vor der Corona-Krise gegeben, doch in der Pandemie sind diese noch mal mehr zu einem Sicherheitsrisiko geworden für die Gesundheit und die demokratische Debatte. Davon zeigten sich die EU-Justizminister bei ihrer ersten Videokonferenz unter Leitung der neuen deutschen Ratspräsidentschaft überzeugt. Die Minister besprachen, wie umzugehen ist mit Behauptungen, es gebe Corona-Heilmittel, rassistischen Untertönen und damit auch, welche Verantwortung die sozialen Netzwerke dabei tragen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.
Und über einen Punkt gab es große Einigkeit, sehr große Einigkeit. YouTube, Facebook und Co. sind in der Verantwortung, sich nicht als Hetz- und Fake-News-Plattformen missbrauchen zu lassen. Nur die Plattformen können ebenso wie Hate-Postings auch Falschnachrichten erkennen, Warnhinweise geben und Postings löschen.
Einen Aufschlag für mehr Regulation hat Deutschland bereits vor 2 Wochen mit seinem Gesetz gegen Hass und Hetze gemacht. Es verschärft den Druck auf die Internetkonzerne. Nicht nur sollen Einträge mit Hass und Hetze gelöscht werden, auch sollen die sozialen Netzwerke solche Einträge dem Bundeskriminalamt melden und bei der Identifizierung helfen. Deutschland greift damit auch einer europäischen Lösung vor. In diesem Jahr soll auf europäischer Ebene der sogenannte Digital Services Act folgen, der neue Haftungsanforderungen an Plattformbetreiber stellt und den Aufbau einer zentralen EU-Regulierungsbehörde vorsieht. Bis September läuft ein öffentlicher Konsultationsprozess dazu. Bürger, Unternehmen und Plattformen können ihre Ideen einbringen.
I expressed very clearly that we would not like to see fragmentation of the legal rules in the EU. We will seek for pan-European solution.
Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova unterstrich, dass sie keinen Flickenteppich an europäischen Regeln will. Schon jetzt tauscht sich die EU-Kommission bereits regelmäßig mit den Internetfirmen über deren Maßnahmen gegen Fake News und Desinformation aus, allerdings auf freiwilliger Basis. Grundlage ist ein Verhaltenskodex, zu dem sich mehrere Dienste wie Twitter, YouTube und inzwischen auch TikTok verpflichtet haben. Allerdings ist es ein schmaler Grat, auf dem sich die Kommission bewegt. Sie verwehrt sich gegen den Eindruck, Zensur zu betreiben. Ausdrücklich hatte sie vor einigen Wochen die Vorgehensweise von Twitter gelobt, etwa einen Tweet von US-Präsident Donald Trump dem Faktencheck zu unterwerfen, ihn aber nicht zu beseitigen.
There will be no ministries of truth, no commissioner of truth, something like the only official doctrine which would be protected.
Es werde kein Wahrheitsministerium geben, auch soll keine offizielle Doktrin geschützt werden, sagte Jourova. Bei der ersten Videokonferenz der Justizminister während der neuen deutschen Ratspräsidentschaft ging es auch um die eingeschränkten Freiheitsrechte in der Corona-Krise, also darum, wie verhältnismäßig Ausgangssperren, Geschäftsschließungen und Notstandsgesetze waren oder noch sind. Christine Lambrecht zog eine positive Bilanz.
Als Schlussfolgerung unserer heutigen Diskussion kann ich sagen, Parlamente und Gerichte waren auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig, wie viele Kolleginnen und Kollegen betont haben.
Paul Vorreiter berichtete. Wir bleiben thematisch in Brüssel. Den Fehler hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon eingeräumt. In einer persönlichen Botschaft hatte die CDU-Politikerin für die kroatische Partei ADZ im Wahlkampf geworben. Diese gehört wie die CDU zur Europäischen Volkspartei. Unter anderem das Problem an von der Leyens Auftritt. Das Videostudio der Europäischen Kommission wurde genutzt, also öffentlich finanzierte Produktionsmittel. Und von der Leyens offizielle Funktion als Präsidentin der Europäischen Kommission war eingeblendet. Damit habe sie das Neutralitätsgebot als Kommissionschefin verletzt. So die Kritik. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
Der Stein des Anstoßes war technisch betrachtet relativ klein.
Sigurna Hrvatska.
Sigurna Hrvatska, sicheres Kroatien, spricht Ursula von der Leyen als erste von mehreren prominenten Politikern der Europäischen Volkspartei in die Kamera.
Sigurna Hrvatska.
Der Wahlslogan der gestern bei den Wahlen in Kroatien schließlich erfolgreichen HDZ. Es folgen in dem kurzen Wahlwerbeclip Annegret Kramp-Karrenbauer, Sebastian Kurz, Manfred Weber und mehrere weitere Politiker der EVP mit denselben 2 Worten. Die EU-Kommission ist jedoch zu politischer Zurückhaltung verpflichtet. Der Verhaltenskodex besagt in Artikel 9 Absatz 3, Zitat, die Kommissionsmitglieder enthalten sich jeglicher öffentlicher Äußerung und jeglichen Auftritts im Namen einer politischen Partei. Weiter heißt es dort ausdrücklich, dies berühre nicht das Recht der Kommissionsmitglieder auf persönliche Meinungsäußerungen. Doch die Kommissionspräsidentin war in diesem Wahlclip ausdrücklich in ihrer Funktion ausgewiesen. Sie stand vor einer EU-Fahne und im Brüsseler Kommissionsstudio. Persönliche Meinungsäußerung? Bedauerlicherweise wurde das in der letzten Fassung des Videos nicht kenntlich gemacht, räumte ihr Sprecher Eric Mamère schon gestern auf Twitter ein, als sich am Nachmittag auf der Online-Plattform ein Sturm der Entrüstung aufzubauen drohte. Es wurden Fehler gemacht, stellte er heute bei der mittäglichen Pressekonferenz auf Nachfrage klar. Die Präsidentin wurde über diese Fehler informiert und möchte klarstellen, dass jedes politische Video im Einklang mit dem Verhaltenskodex stehen muss. Der Clip kam offenbar kurzfristig auf Anfrage am Freitagmorgen aus dem Büro des kroatischen Kabinettschefs zustande und wurde aufgenommen am Ende einer Reihe von Videoproduktionen. Seit der Corona-Pandemie informiert die Kommissionspräsidentin nahezu täglich in mehreren Sprachen, unter anderem auf Twitter, über ihre Arbeit. Ihrem Sprecher zufolge passierten die Fehler in der Nachproduktion in Zagreb, wo der offizielle Hintergrund verwendet und ihre Funktion eingeblendet wurde. Offenbar hatte aber auch niemand aus dem Team von der Leyen am Ende darauf geachtet. Die zweite Frage, die sie stellt, selbst wenn eine politische Botschaft als persönliche Meinung deklariert wird, ist es klug, ist es angemessen, als Kommissionspräsidentin sich so eindeutig in einem Wahlkampf zu positionieren? Bleibt ihre Überparteilichkeit dabei gewahrt?
Es ist einfach Unsinn, so zu tun, als ob die Kommission und Frau von der Leyen einfach neutrale Technokraten sind, ohne Parteifarbe. Alle EU-Kommissare sind Politiker und gehören einer politischen Partei an. Und es wird langsam Zeit, dass wir das zugeben. Und es wird langsam auch Zeit, dass die europäische Demokratie erwachsen wird.
Sagt etwa die niederländische Abgeordnete Sophie in Veld aus der Renew-Fraktion, dem Deutschlandfunkstudio Brüssel. Sie plädiert ausdrücklich für eine politische Kommission, aber eben auch dafür, dass sich Europa dann in eine wirkliche Demokratie verwandeln muss, in der Politiker sich grundsätzlich der Wahl stellen müssen und nicht im Hinterzimmer ernannt werden. Ein deutlicher Wink an von der Leyen, die vor einem Jahr selbst nicht als Spitzenkandidatin ins Amt kam, wenn auch als Politikerin einer Partei, die stärkste Kraft im Parlament geworden war.
Bettina Klein berichtete. Es sind düstere Zahlen, die die Vereinten Nationen zum Auftakt der virtuellen AIDS-Konferenz vorlegen. Die Weltgemeinschaft hat ihre selbstgesetzten Ziele im Kampf gegen HIV und AIDS verfehlt. Im vergangenen Jahr haben sich nach Schätzungen 1,7 Millionen Menschen weltweit mit dem Virus angesteckt. Eigentlich sollten es durch neue Programme, Initiativen und Investitionen nur noch 500.000 Menschen im Jahr sein. Doch eine schlechte Menschenrechtslage, zu wenig Mittel und dann auch noch Corona. Der Kampf gegen AIDS stockt. Entsprechend düster ist das Bild, das die UN im aktuellen Welt-AIDS-Bericht zeichnen. Karl-Dietrich Meurer.
Der Bericht zeigt auf, dass es bemerkenswerte Fortschritte gibt im Kampf gegen AIDS. Dennoch bestehe zur Erleichterung kein Grund. Knapp 700.000 Menschen starben letztes Jahr weltweit an den Folgen einer HIV-Infektion. Das ist verglichen mit dem Jahr 2010 ein Rückgang um fast 40%. Jedoch deuten diese Zahlen an, dass das angestrebte Ziel der Weltgemeinschaft von weniger als einer halben Million Toten in diesem Jahr deutlich verfehlt wird. Das Gleiche gilt auch für die Zahl der Neuansteckungen, obwohl es im vergangenen Jahr so wenige Infektionen gab wie seit 1989 nicht mehr, sagte in Genf bei der Vorstellung des Berichts Winnie Bianima, die Direktorin von UNAIDS.
In 2019, last year we had 1.7 million.
2019, also letztes Jahr, hatten wir 1,7 Millionen Neuinfektionen. Das waren dreimal mehr als die eigentlich angestrebte halbe Million. Das ist nicht akzeptabel. Wir sehen, dass die Neuinfektionen in Afrika südlich der Sahara zurückgehen. Aber sie steigen in Osteuropa, in Zentralasien, im Nahen Osten, Nordafrika und in Lateinamerika. Das ist beunruhigend. Die unterschiedliche Entwicklung erklärt Winnie Bianima folgendermaßen. Erfolge im Kampf gegen AIDS gäbe es dort, wo mehr und mehr Menschen mit modernen antiretroviralen Medikamenten behandelt werden. Dadurch sinke nicht nur die Sterblichkeit von Erkrankten, sondern es werde auch die Ausbreitung des Virus gebremst. Zudem schützten Prophylaxetherapien vor einer Ansteckung mit dem Virus. Misserfolge gäbe es dagegen in Ländern, wo eine schlechte Menschenrechtssituation Barrieren für Aufklärung und Behandlung schaffe, indem Menschen an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden, so die Direktorin von UNAIDS.
These are people who are highly at risk.
Das sind Menschen, die stark gefährdet sind. Schwule Männer, Sexarbeiterinnen und Arbeiter, Menschen, die Drogen injizieren, Migranten, Gruppen, die aufgrund ihrer Lebensumstände anfälliger sind als andere.
than others.
Der Kampf gegen HIV verbinde sich daher in vielen Ländern mit der Forderung nach der Einhaltung von Menschenrechten. Die Coronavirus-Pandemie stelle eine zusätzliche Herausforderung dar, so Winnie Bianima. Der Welt-AIDS-Bericht zeige auf, dass Covid-19 die Erfolge bisheriger Bemühungen zurückwerfen könnte. Covid ist eine Krankheit, die Ressourcen des Kampfes gegen HIV bindet. Labore, Wissenschaftler und Gesundheitspersonal. Wir wollen, dass Regierungen kreative Wege beschreiten, um den Kampf gegen beides fortzusetzen. Der Kampf gegen die eine Krankheit darf nicht dazu führen, dass der Kampf gegen die andere aufgegeben wird. Doch bereits vor Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Welt zu wenig investiert in Aufklärung über HIV und die Behandlung von Infizierten und AIDS-Patienten. Nur 2/3 der 2019 weltweit benötigten Mittel hätten zur Verfügung gestanden. Das sei laut dem Welt-AIDS-Bericht ein kollektives Versagen mit dem hohen Preis von mehr Infektionen und mehr Todesfällen.
Dietrich Kammerer berichtete. Zum Ende der Sendung gedenken wir noch einem der ganz großen Komponisten der Filmgeschichte. Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone ist mit Titelmelodien für Kultfilme wie »Spiel mir das Lied vom Tod« oder »Cinema Paradiso« weltberühmt geworden. Nun ist er in der Nacht zum Montag im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom gestorben. Lisa Weiß mit einem Nachruf.
Die endlose Weite der amerikanischen Prärie, ein namenloser Mann, ein Schurke mit stahlblauen Augen und natürlich rauchende Colts. Wer dieses Thema von Ennio Morricone hört, ist sofort im Wilden Westen, in Sergio Leones Film »Spiel mir das Lied vom Tod«. Die Cowboys sind schweigsame Gestalten, streckenweise fällt im Film minutenlang kein Wort. Ohne Morricones Filmmusik wäre der Western kaum denkbar. Fast immer sind seine Stücke reich an ungewöhnlichen Tönen wie Kojotengeheul oder Schreie. All das sei in seinem Kopf entstanden, sagte Morricone. Ich denke nach. Ich benutze das Klavier nicht. Ich denke nach und sitze am Schreibtisch und schreibe. Das Klavier benutze ich nur, um dem Regisseur vorzuspielen, was ich geschrieben habe. Manchmal auch für eine Kontrolle in einem Moment der Krise. Morricone studierte am renommierten Conservatorio di Santa Cecilia Trompete, Komposition und Orchestrierung. Anfang der 1960er Jahre schrieb er zum ersten Mal den Soundtrack für einen Film. Bald schon folgte die Zusammenarbeit mit Sergio Leone. Der Regisseur und Morricone waren schon gemeinsam zur Schule gegangen. Morricones Musik trägt die Bilder von Leones Western auf eine andere Ebene. Die beiden verstanden offenbar intuitiv die Absichten des jeweils anderen. Der Regisseur gab den musikalischen Themen den Raum, den sie verdienten, ließ auch mal zu, dass ein Musikinstrument in der Handlung mitmischte, denn Morricone schrieb selten Hintergrundmusik. Doch wenn man Ennio Morricone auf Western-Soundtracks reduziert, tut man ihm Unrecht. Er selbst betonte immer wieder, ich habe das mal berechnet. Nur 30 Filme von all denen, für die ich gearbeitet habe, waren Western. Und die anderen sind alles andere Filme. Zum Beispiel Bertoluccis Novecento, Tornatores Cinema Paradiso oder Cioffis The Mission. Eines fehlte dem vielfach preisgekrönten Morricone lange. Ein Oscar. Bis es dann endlich 2007 hieß,
Ladies and Gentlemen, Ennio Morricone.
Nach dem Oscar für sein Lebenswerk folgte 2016 endlich der lang ersehnte Oscar für die beste Filmmusik zu Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Da war er schon 87. Aber auch danach setzte sich der vierfache Vater und passionierte Schachspieler nicht zur Ruhe. Er sagte selbst einmal,
Mi piace tanto scrivere. È l'unica cosa che so fare.
Er komponiere ebenso gern. Das sei das Einzige, was er könne.
Lisa Weiß mit einem Nachruf. Damit kommen wir zur Presseschau. Anja Jatzeschan präsentiert die Pressestimmen von morgen. Autorin ist Alexandra Eul.
In den Kommentaren geht es weiterhin um die Maskenpflicht im Einzelhandel. Die soll bestehen bleiben. Darauf haben sich die Bundesländer geeinigt. Dafür gibt es viel Zuspruch. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz erinnert, der Dreiklang aus Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen hat viele Lockerungen im Alltag erst ermöglicht und ist keine Zumutung.
Auch das Handelsblatt aus Düsseldorf begrüßt. Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist derzeit sinnvoll und im Vergleich zu den Einschränkungen vom März und April eine milde Vorschrift. Die hohen Kosten eines Shutdowns kann die Wirtschaft kein zweites Mal stemmen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder betont: Viele fühlen sich durch die Maske in ihrer Freiheit eingeschränkt. Doch es ist nicht der Mund-Nasen-Schutz, der die Freiheit einschränkt. Es ist das Virus und das ist noch da. Die Nürnberger Nachrichten bemerken in diesem Zusammenhang: Wirklich bedauernswert sind nicht die Kunden, Behördenbesucher und Fahrgäste, die über den Mund- und Nasenschutz jammern. Sie müssen die Maske in der Regel maximal 2 Stunden am Tag tragen. Viel schlimmer ist es für all die Kassiererinnen und Verkäuferinnen, die eine ganze Schicht lang darunter zu leiden haben. Deren Beschwerden sind verständlich. Themenwechsel. Bundesinnenminister Seehofer hat der schon angekündigten Studie zu möglicherweise rassistisch motivierten Polizeikontrollen eine Absage erteilt. Die Südwestpresse aus Ulm nennt das einen großen Fehler, denn es ist Zeit zu ermitteln, wie weit rassistisches Verhalten unter Sicherheitskräften verbreitet ist und wo angesetzt werden muss, um es zu verringern. Die Klagen der vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte kommen ja nicht von ungefähr. Es ist Zeit, ihnen zuzuhören. Der Tagesspiegel aus Berlin kritisiert: Rassismus in Deutschland wird auch im Jahr 2020 oft relativiert, ignoriert und abgestritten. Zu den Hauptleugnern zählt auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Polizei selbst im Nachteil. Im Regen stehen gelassen werden nicht nur Menschen mit nicht weißer Haut, sondern auch all die Polizistinnen und Polizisten, die illegale Grenzübertritte verhindern oder Kriminalität bekämpfen sollen. Ihnen wird kein Instrument an die Hand gegeben, das den begründeten Verdacht unmissverständlich vom rassistischen Stereotyp unterscheidet. Und die Neue Osnabrücker Zeitung erklärt: Der Innenminister erweist der Polizei mit seiner Position keinen Dienst. Denn es gibt immer wieder Hinweise auf diskriminierende Fahndungsmethoden. Betroffene berichten darüber und es gibt eine Reihe einschlägiger Gerichtsurteile. Es ist also überfällig, der Sache einmal auf den Grund zu gehen.
Anja Jatzeschan präsentierte die Pressestimmen von morgen. Autorin war Alexandra Eul. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.